Ja, 2021 gab es rund 5 Millionen pflegebedürftige Menschen. Laut einer Prognose können es im Jahr 2055 rund 6,8 Millionen Pflegebedürftige sein. Dabei werden in der Regel rund 80% der Pflegebedürftigen durch Angehörige im eigenen Haushalt gepflegt und betreut. Mein Name ist Michael Simon, ich bin Mitglied des Rheinland-Pfälzischen Landtages und begrüße Sie recht herzlich zu meinem monatlichen Podcast. Unser heutiges Thema lautet, ich habe es etwas eingeleitet, wie kann man Beruf und Pflege vereinbaren, welche Risiken drohen und welche Unterstützung gibt es? Ich freue mich sehr. Mein heutiger Gast ist Irini Langensiepen. Sie ist Beraterin im Bereich der Sozial- und Gesundheitswirtschaft und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und freue mich, dass Sie da sind.
Ja, lieber Herr Simon, vielen, vielen Dank für die Einladung, aber auch darüber hinaus für die Möglichkeit, über dieses sehr wichtige und gesellschaftspolitische, aber auch sehr sensible und tabubehaftete Thema mit Ihnen zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch auf den Austausch und hoffe, dass wir uns auch ein paar gute Fragen überlegt haben, auf die Sie nochmal erläuternd gut einkönnen können vor Ihrem fachlichen Hintergrund. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass Sie heute zu Gast sind. Vielleicht erzählen Sie zunächst mal etwas über Ihre eigene Vita, was Sie motiviert und was letztlich auch in einer Beraterin im Sozialen, in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft eigentlich macht.
Ja.
Was hat Sie dahin geführt?
Was hat
Und
mich dahin geführt? Genau. Also, ich bin 44 Jahre alt. Ich lebe seit ungefähr 15 Jahren im schönen Nahtal in Hüffelsheim mit meinen drei fußballbegeisterten und wahnsinnigen Männern. Also es gibt mittlerweile gar kein Thema mehr außer Fußball, von morgens bis abends. Naja, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ursprünglich komme ich aus Griechenland. Also meine Mutter war Deutsche, mein Vater war Grieche. Ich bin in Griechenland geboren worden und mit 6 sind wir dann von Griechenland ins Ruhrgebiet, also so knallhartes Ruhrgebiet. Da bin ich viele Jahre groß geworden als Pottkind. Und dann gab es so einen Schlüsselmoment, dass meine Eltern quasi die Entscheidung getroffen haben, von dem Ruhrgebiet nach Rheinland-Pfalz zu ziehen, in den Landkreis Bad Kreuznach. Der Grund war schon damals auch eine eventuelle Hilfe- und Pflegebedürftigkeit meiner Großeltern, die in Langenlonsheim gewohnt haben. Und aufgrund dessen sind wir dann erst in den Landkreis Bad Kreuznach gezogen, dann Landkreis Mainz-Bingen. Und dann bin ich nach Bad Kreuznach wieder gezogen und habe für mich die Entscheidung getroffen, den schönsten und also wertvollsten, sagen wir es mal so, Zungenbrecher, Beruf zu erlernen, nämlich den der Krankenschwester. Und bereits zu Beginn der Ausbildung, also schon in der ersten Ausbildungswoche, hatten wir den Arbeitsauftrag der Leitung der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, hier nach Bad Kreuznach auf den Wochenmarkt zu gehen und Passanten zu fragen, was sind die drei wichtigsten Aufgaben einer professionell Pflegenden, sprich einer Krankenschwester? Naja, ich in meinem jugendlichen Leichtsinn bin dann dahin und habe gedacht, ja, da kommen bestimmt tolle Antworten. Aber ich war ehrlich erschüttert, was da für Antworten kamen. Ich kann mich noch an ein Ehepaar erinnern, ein bisschen älter. Da hatte die Frau gesagt, naja, ist doch klar, irgendwie Blutdruck messen, das macht die ganz, ganz viel. Bettpfann auslernen, dann war erstmal eine Zeit lang Pause und dann ergänzte noch ihr Ehemann, ja, sich auf jeden Fall als Krankenschwester einen Arzt angeln. Und dann, ja, genau. Puh,
Komisches
erfüllt alle
Klischee, oder?
Klischees, ne? Erfüllt
Ja,
wirklich alle Klischees.
ja.
Und das war so der Moment, Herr Simon, wo ich gedacht habe, jetzt ist bei mir so die Vision und der Ehrgeiz geweckt, letztendlich alles dafür zu tun, um das Image der Pflege aufzuwerten und vor allem Rahmenbedingungen zu schaffen für meine Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege sowie die pflegebedürftigen Menschen, die teilweise zu größten Teilen von uns abhängig sind, von zweiten, von dritten, aber auch für die Pflegenden an und Zugehörigen. Ne? Und dann habe ich dann mein Examen gemacht und irgendwann habe ich dann angefangen, Lärm zu studieren in der Stadt, die es eigentlich nicht gibt. Ich denke, Sie wissen, welche das ist. Ne? Habe dann auf Lehramt Psychologie und Pflege studiert und ich hatte bis dahin schon auch eine persönliche Erfahrung machen müssen mit Pflege und Übernahme von Pflegeverantwortung, denn ich hatte im ersten Ausbildungsjahr meine Mutter mit 40 Jahren an Krebs verloren und da war es schon ziemlich schwierig, weil ich alleine für sie verantwortlich war und ich musste gucken in diesem Pflegedschungel, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es nicht, wie komme ich da dran?
Und also ein sehr prägendes Ereignis,
sehr, sehr.
Was Ihnen auch nochmal selber aus einer eigenen Erfahrung gezeigt hat, wie schwer so eine Situation auch für andere ist, die in so eine Situation kommen.
Absolut,
Herr Siemann. Wie man damit umgeht, emotional und ja, auch was die sonstigen, die Betreuungsstrukturen betrifft und was da alles mit zusammenhängt.
Absolut. Und das von jetzt auf gleich. Und während, also ich war gerade in der Diplomphase, da wurde mein Bruder psychisch krank aufgrund der ganzen Vergangenheit. Und da musste ich wieder Pflegeverantwortung übernehmen. Und das war auch wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, die Situation an sich überfordert mich und belastet mich emotional. Und ich habe gar keine klaren Gedanken, die ich fassen kann, um zu gucken, welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es, ja, wo gibt es Anlaufstellen, wer kann mich beraten.
Also die Emotionalität ist, glaube ich, auch menschlich völlig verständlich, aber selbst in so einer Situation, ich sage mal in Anführungszeichen, den klaren Kopf zu wahren und gut organisiert zu sein, was ja in so einer Situation sehr kraftzehrend ist.
Total.
Aber man muss es irgendwie versuchen zu leisten.
Ja, und es ist schwierig. Mhm. Und obwohl, und das habe ich ganz deutlich gemerkt, obwohl ich ja Pflege und Psychologie studiert habe, stand ich da total hilflos. Und man hat mich dann von Pontius zu Pilatus geschickt, von einer Einrichtung zur anderen Behörde. Und letztendlich konnte mir niemand wirklich in meiner existenziellen Situation helfen, so wirklich professionelle Beratung und Unterstützung aus einer Hand. Ja, und ich habe gedacht, ich werde irre.
So ein bisschen auch learning by doing.
Total,
also ich kenne es aus meinem eigenen Beruf.
Ja.
Ich habe Sozialpädagogik studiert und wurde dann irgendwann sozusagen auf die Menschheit losgelassen und hatte das, was ich im Studium gelernt habe, da waren viele sinnvolle Sachen dabei, aber vieles habe ich aus der Wirklichkeit gelernt.
Ganz genau.
Die nicht jetzt irgendwie in einem Curricula stand, aber trotzdem wertvoll war für mich. Ja.
Genau, und dann ist man so belastet in dieser Situation und man hat die Nerven nicht, die Zeit nicht, weil man hat ja sein eigenes Leben mit den eigenen Problemen und Herausforderungen. Und die Übernahme von Pflegeverantwortung eines An- und Zugehörigen kommt ja on top. Ja. Und da stand ich da und habe gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass es keine Beratungsstelle gibt, wo man Hilfe professionell aus einer Hand bekommt. Und dann war ich am Überlegen, okay, was mache ich? Bewerbe ich mich jetzt in eine Gesundheits- und Krankenpflegeschule und gehe in die Erwachsenenbildung? Da habe ich gedacht, nein, ich will in eine Beratungsstelle, wo ich Menschen, die mit plötzlicher Pflegeverantwortung, mit Pflegefällen zu tun haben, unterstützen kann, helfen kann, begleiten kann. Und wenn ich sie nicht beraten kann, weil ich die Expertise vielleicht in einem bestimmten Bereich nicht habe, dann kann ich ihnen aber eine Adresse an die Hand geben oder kann sie psychoemotional unterstützen. Und dann, durch knallharte Recherche, bin ich darauf gestoßen, auf eine Stellenausschreibung vom Ministerium. Da ging es um das Bundesmodellprojekt Pflegestützpunkt. Und ich bin dann ans Ministerium, habe dann auch ein bisschen geschwindelt, habe gesagt, ich habe einen Termin, Referat Pflege, habe meine Bewerbung abgegeben, hat dann auch ein Vorstellungsgespräch bekommen und durfte dann mit dem Team von Malu Dreyer nach dem Bundesmodellprojekt, was fast ein Jahr gedauert hat, die Beratungs- und Koordinierungsstellen, die es ja seit Einführung der Pflegeversicherung gibt, also strategisch und konzeptionell in Pflegestützpunkte umwandeln. Und das ist ja, und das möchte ich hier auch nochmal sagen für unsere Zuhörer, Rheinland-Pfalz ist ja das einzige Bundesland, was flächendeckend seit so vielen Jahren diese fantastischen Beratungsstrukturen hat.
Ja. Das finde ich auch. Das denke ich, an der Stelle kann man auch das Land mal loben,
absolut,
weil wir hier eine Struktur geschaffen haben, die viele Menschen einfach auch brauchen, wenn sie in so eine, ich sag mal, Extremsituation geraten. Mein Angehöriger wird pflegebedürftig. Was macht das mit mir emotional, auch psychisch, wenn ich da jemanden habe, der mir hilft, da auch eine bestmögliche Pflege zu organisieren und einen klaren Kopf vor allen Dingen dabei zu bewahren, bei aller Emotionalität und vielleicht auch Traurigkeit, die mit so einer Situation verbunden ist.
Ja, und das war ja auch das Ziel von diesen Beratungs- und Koordinierungsstellen, die sich ja dann zu Pflegestützpunkten entwickelt haben. Das Ziel war, zu dieser sozialarbeiterischen Kompetenz in diesen Beratungsstellen das Ganze um die pflegerische Expertise zu ergänzen, sodass wir ein ganzheitliches Angebot, Beratungsangebot für unsere Pflegebedürftigen an uns Zugehörigen haben, beziehungsweise für die Angehörigen Betroffenen selbst, ja?
Also wenn ich jetzt so Ihre Vita höre, da ist ja ganz viel praktische Erfahrung über die Ausbildung, in der Pflege gearbeitet zu haben. Ja, und dann auch eine Ausnahmesituation zu durchstehen, emotional belastend, ja, wo man ja irgendwie funktionieren muss, aber das ja auch nicht einfach so abschüttelt. Da habe ich echt einen großen Respekt vor. Und ich will vielleicht trotzdem nochmal den Transfer in die heutige Zeit machen. Wir haben eine demografische Entwicklung, die die Pflege, glaube ich, vor ganz besondere Herausforderungen stellt, wie wir das menschenwürdig auch organisieren, Pflege. Ja. Also, dass das nicht so eine Fließbandpflege wird, sondern eine Pflege, die auch bei dem Menschen ansetzt, die sich Zeit nehmen kann für den Menschen in der unterschiedlichen Phase der Pflege. Verschiedene ja, Entwicklungen in der Pflege, in dem Betreuungsbedarf auch mitzugehen. Und ich glaube, ich habe es gerade gesagt, das ist eine große Herausforderung. Was heißt denn das aus Ihrer Sicht faktisch? Worauf laufen wir denn da hin?
Also wir reden ja schon seit über 20 Jahren über den demografischen Wandel und wir haben ihn jetzt. Und auf unser Thema bezogen haben wir im Grunde genommen zwei Gruppen. Wir haben Menschen, die immer älter werden, aber gesünder in Anführungszeichen, ne, die sogenannten Best- oder Silver-Ager. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die immer älter werden, aber nicht gesünder, sondern eher kränklicher, die eine Krankheit haben, zwei, drei, ja. Und im Grunde genommen, je höher das Alter, desto höher ist einfach auch das Risiko, irgendwann Hilfe- und pflegebedürftig zu werden. Ja, und wir haben momentan 5 Millionen Pflegebedürftige gemäß dem SGB-11. Mhm. Das heißt also, alle die, die pflegebedürftig sind nach dem SGB-11, das sind Menschen, die in einen Pflegegrad eingruppiert worden sind. Also bis 2017 gab es ja die Pflegestufen 1 bis 5 und jetzt haben wir ja die Pflegegrade. Nur wenn wir statistisch gesehen von diesen 5 Millionen sprechen, haben die einen Pflegegrad. Mhm. Und darunter haben wir mittlerweile auch ungefähr 180.000 Kinder und Jugendliche. Was wir aber bei dieser ganzen statistischen Erhebung nicht berücksichtigen und Menschen dann auch entsprechend durchs Raster fallen, sind die, die ebenfalls krank sind, auch Hilfe- und pflegebedürftig, aber nicht im Sinne des SGBs. Mhm. So, das beispielsweise, ich habe dieses Jahr 3 extreme Situationen erleben dürfen oder müssen, sagen wir es mal so. Eine Frau von 47 ist an Krebs erkrankt, hatte 2 oder hat 2 Kinder im pubertierenden Alter und die war nicht pflegebedürftig im Sinne vom SGB-11, aber sie brauchte ganz viel Unterstützung durch das familiäre Netz, durch das also soziale Netz.
Also wir haben gerade, wenn ich das einfließen lassen darf, im Rheinland-Pfälzischen Landtag das Thema aufgemacht pflegende Kinder, pflegende Angehörige, wo auch, ich sag mal, eine nicht altersgerechte Belastung auf Kindern, minderjährigen Kindern teilweise, wenn eine Pflegesituation eintritt, Sie haben ja so ein Beispiel genannt gerade, dass wir die nicht aus den Augen verlieren.
Sehr gut,
ja,
toll.
Weil ich komme ja selbst aus der Jugendhilfe und ich sag mal, Eltern, die psychisch krank sind, die pflegebedürftig sind, was Kinder, die sollen in der Schule funktionieren, die sollen noch ihr Leben leben und sind dann so belastet. Also das würde ich schon gerne an der Stelle nochmal einfließen lassen,
gut,
dass wir das auch in dem Gesamtsystem Familie denken.
Ja, ja, absolut. Mhm. Ja, und vor allem auch nicht Pflege immer mit älter werdenden Menschen assoziieren, sondern Pflege kann jeden zu jeder Zeit treffen. Sei es jetzt ein Säugling, ein Kindergartenkind, ein schulpflichtiges Kind, pubertierender Mensch mittleren Alters oder beispielsweise Bekannte von mir, die haben sich dazu entschieden, ein zweites Kind zu bekommen. Das erste Kind war 2 Jahre alt und dann kam der kleine Mann jetzt im März auf die Welt. Gendefekt, die Ärzte wussten überhaupt nicht, was mit dem Kind los ist. Ständig epileptische Anfälle. Die Mutter hat sowieso Teilzeit gearbeitet, aber der Vater war oder ist Führungskraft und hat 100% gearbeitet und somit eben den Lebensunterhalt gesichert. Und dann wurde das Kind auf die Welt gebracht und war schwerst krank. Mhm. Und die Eltern mussten sich, die waren ständig in irgendwelchen Krankenhäusern, bei irgendwelchen Fachärzten. Mhm. Er hat dann seinen Job reduziert, damit er dem allen irgendwie nur gerecht werden kann. Von der emotionalen Belastung mal ganz abgesehen, kam noch die finanzielle Belastung. Und das hat dazu beigetragen, dass die echt es ohne Familie nicht geschafft hätten. Ja, so. Und das heißt, die haben massiv Pflegeverantwortung übernommen, waren körperlich, psychisch, finanziell extrem belastet. Und dann ist nach 3 Monaten ist dann auch das Kind gestorben. Und das sind letztendlich auch Menschen, die Pflegeverantwortung übernehmen, aber die nicht pflegebedürftig im Sinne des SGB 11 sind. Und die müssen wir auch berücksichtigen und vor allem auch, Herr Simon, Rahmenbedingungen schaffen, die diese Vereinbarkeit zwischen Beruf, Privatleben, Familie und Pflege möglich machen. Ja, das ist ganz, ganz essentiell.
Ja, wir haben es ja im Prinzip jetzt schon so ein Stück weit mehr als angedeutet. Unter welchen Bedingungen findet denn aktuell Pflege von pflegebedürftigen Menschen statt? Die Prognosen für die Zukunft haben Sie auch angedeutet. Welche Erwartungen haben Sie an Politik an der Stelle?
Also im Grunde genommen haben wir 3 Versorgungssettings. Also Pflege ist im ambulanten Bereich möglich, im teilstationären Bereich möglich und im vollstationären Bereich möglich. Im Grunde genommen macht es prozentual, also wenn wir uns auf diese 5 Millionen Pflegebedürftigen fokussieren, dann werden von diesen 5 Millionen Pflegebedürftige 20% in Alten- und Pflegeheimen unterstützt, betreut, gepflegt. Ja? Die Tendenz ist nach wie vor, wir brauchen den vollstationären Sektor. Das wird sich auch nicht verändern. Vielleicht wird sich das prozentual ein bisschen verändern, aber der Bedarf wird nach wie vor da sein. Nur, was ich auch in den letzten Jahren gemerkt habe, Herr Simon, was sich verändert hat, früher bis so 10, 15 Jahre, da ist man früher in die Einrichtung gegangen. Also schon bei einer Pflegestufe 1, 2 ist man reingegangen. Mittlerweile ist oder sind wir als Menschen so weit, dass wir sagen, wir möchten gerne so lang wie möglich zu Hause bleiben und egal, wie alt wir sind.
Aber Pflege hat sich auch wahrscheinlich verändert, dass man, wie Sie es gerade angesprochen haben, den Anspruch hat, meine Angehörigen, meine Eltern oder meine Verwandten, ich will gucken, dass die in ihrem gewohnten sozialen Umfeld bleiben können, wenn es geht. Das ist auch für mich persönlich mein Anspruch. Ich hoffe, ich kann ihn verwirklichen. Also das weiß man ja nicht. Und ich glaube, da hat sich auch vieles verändert. Da müssen sich auch die Pflegestrukturen verändern, damit das gelingt.
Ja. Absolut. Also was man auch hier nochmal erwähnen muss, ist, dass 60% bzw. 80% der pflegebedürftigen Menschen von diesen 5 Millionen derzeit von pflegenden An- und Zugehörigen unterstützt, das begleitet,
meine Frage, also der Anteil wird, an Pflege, die innerhalb von Institutionen stattfindet und im familiären Kontext.
Ja, absolut. Ungefähr von diesen 80% sind es 20%, die Unterstützung durch ambulante Dienste, teilstationäre Dienste in Anspruch nehmen. Aber allein von diesen 5 Millionen, 60%, nicht ohne Grund, sagt man, das ist der größte Pflegedienst Deutschlands. Und was diese Menschen, die Pflegeverantwortung übernehmen, die leisten Großartiges. Also wirklich ganz, ganz Großartiges. Aber was sich hier auch in Zukunft auch verändern muss, Pflege muss finanzierbar sein. Und wir haben also natürlich auch, also im Grunde genommen, Herr Simon, stellt sich die Frage, who cares? Also wer pflegt? Dass man sagt, okay, entweder die Menschen werden immer älter, sodass sie vielleicht ihre eigenen Kinder überleben. Ich hatte hier in Bad Kreuznach eine Ehrenamtliche, die hat sich total engagiert und die hatte wiederum eine Mutter, die war 103. Und die sind jeden Tag Kaffee trinken gegangen hier in die Stadt, Sektchen getrunken, Torte gegessen. Und dann kommt die an einem Tag wieder zurück und sagt, Frau Langsieben, stellen Sie sich mal vor, ich war gestern mit meiner Mutter wieder Kaffee trinken. Und dann sagt die allen Ernstes zu mir, Heidi, was mache ich denn, wenn du mal nicht mehr bist? So, die Tochter war 70 und die Mutter war 103. Und das ist mittlerweile wahrlich keine Seltenheit mehr. Es kommt so häufig vor, dass wir so hochbetagte Menschen haben. Ja? Und dann sterben die Kinder früher. Mhm. Die Menschen sind dann irgendwann hochbetagt, hilf- und pflegebedürftig, sind alleine oder sie haben gar keine Angehörigen mehr.
Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass unsere Gesellschaft sich ja immer mehr ausdifferenziert und dass es diese klassischen Familiensysteme auch immer weniger gibt. Und auch viele Single-Haushalte, alleinstehende Menschen, ohne dass da ein Umfeld ist, wo auch dann Pflege zu Hause auch gar nicht stattfinden kann, wenn der Bedarf denn da ist.
Also, absolut.
Was ich nochmal wichtig fände in dem Zusammenhang, da geht es ja auch um, wie schaffe ich das als Angehöriger? Also wie mache ich eine gute Pflege? Das ist mir da, also ich denke, der Anspruch, dass ich meinen Angehörigen gut zur Seite stehen möchte, den haben fast alle oder alle, die sich bereit erklären, die Pflege auch zu Hause zu organisieren. Aber wenn man in der Rush-Hour des Lebens steckt und muss die Pflege, was weiß ich, der Eltern oder so, noch gut bewerkstelligen können, dass es einem damit auch möglichst gut geht, das setzt ja auch Rahmenbedingungen voraus. Finanziell, wie kann ich das mit meinem Beruf vereinbaren? Und auch, wie schaffe ich das emotional? Weil das wäre vielleicht auch nochmal so eine Hausaufgabe für Politik, die Sie mir vielleicht mitgeben können.
Ja. Also im Grunde genommen muss Pflege finanzierbar werden. Mhm. Ja? Im Grunde genommen, die häusliche Versorgung sicherzustellen, ist ja auch nicht nur ein zeitlicher Faktor, der da eine Rolle spielt, sondern auch ein monetärer Faktor. Ja? Und wenn ich meine Arbeitszeit reduziere, um Pflege und Beruf und Familie und Privatleben besser miteinander vereinbaren zu können, dann heißt das im Umkehrschluss für mich weniger Einkommen, weniger Einzahlungen in dieses Sozialversicherungssystem. Und gerade Frauen, und das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, gerade Frauen neigen extrem dazu, weil sie sagen, ach, ich habe sowieso noch schulpflichtige Kinder, jetzt ist der Schwiegervater krank, ach, meine Mutter ist ja jetzt dementiell auch erkrankt. Drei Klappen, die ich jetzt schlage im Grunde genommen. Ich reduziere von 80% auf 40% oder sonst irgendwie was. Und das ist ein Garant, in der heutigen Zeit in die Altersarmut zu rutschen.
Also es ist auch nochmal eine gleichstellungspolitische Frage,
absolut,
die sich auf die Geschlechter, in dem Fall meistens sind es die Frauen, die Care-Arbeit leisten und auch die Pflegearbeit leisten.
Wobei da auch schon eine Tendenz erkennbar ist. Ne? Also bis vor 5 oder 10 Jahren hat man ganz klar sagen können, Care-Arbeit primär Frauentätigkeit, aber auch hier findet ein Rollenwechsel statt, ne? Auch ein anderes Mindset. Das ist auch richtig und wichtig, aber trotzdem sind es noch unwahrscheinlich viel Frauen und gerade Frauen neigen ja auch dazu, in die Altersarmut zu rutschen, weil sie nicht nur Pflegeverantwortung übernehmen für ein oder mehrere An- und Zugehörige, sondern sie gehen auch in Mutterschutz, sie gehen in Elternzeit.
Sie reduzieren ihre Stunden häufig.
Also da kommen ganz, ganz viele Faktoren. Und hier müssen wir, das ist mein persönlicher Wunsch, dass wir anfangen, in Schulen, in Ausbildungen die Menschen darüber zu informieren, dass sie sich perspektivisch im Laufe ihres Lebens einen Plan machen. Wie kann ich für mich im Alter Sorge tragen? Welche Vorbereitungen kann ich treffen, um mich im Alter sowie auch bei einer Hilfe- und Pflegebedürftigkeit abzusichern? Und das passiert nicht. Ja, wir verlassen uns auf den Partner. Ja, aber was ist, wenn der nicht mehr da ist?
Es muss, glaube ich, im Kopf auch stattfinden, dass man für sich realisiert, es kann lange gut gehen, vielleicht geht es sogar ewig gut, aber wir haben die Gewissheit nicht, dass wir in eine Situation kommen können, also dass wir uns das bewusst machen, dass wir in eine Situation kommen können, wo es schwierig wird, wo das geregelt sein muss. Man verdrängt es vielleicht auch oft, würde ich jetzt mal so alltagswissenschaftlich sagen, ja.
Ja, und weil Sie auch sagen, wie kann ich die Pflege noch sicherstellen, ja? Wir müssen einfach auch gucken, dass die Pflegeversicherung eine Strukturreform auch erfährt. Und darüber hinaus, Herr Simon, müssen wir einfach auch perspektivisch gucken, wie können wir Pflege oder beziehungsweise die Finanzierung von Pflege sicherstellen. Ja, dass man zum Beispiel die Kosten für Pflegebedürftige senkt und dass man entsprechend den Anteil, den Eigenanteil begrenzt. Ja, weil Pflege kann sich wirklich in der heutigen Zeit, wir haben die Tariflohnerhöhungen. Auf der einen Seite ist das wichtig und richtig, dass das passiert ist. Aber wir haben jetzt auch die ganzen Erhöhungen aufgrund der Inflation und andere Umlagen. Und Pflegeleistung ist eine professionelle Dienstleistung, die entsprechend vergütet werden muss. Darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Nur, wie oft ist es so, jetzt reduziere ich auch noch meine Arbeit, meine Stunden, werde anders vergütet, was ja auch plausibel ist. Ja, und auch hier, die Pflegeversicherung ist nur eine Teilkaskoversicherung, die übernimmt anteilig Leistungen monetär. Ja? Mhm. Der Rest muss draufgezahlt werden.
Ja, Sie sehen das ja bei Einrichtungsplätzen, was ich dann auch selber als Betroffener einbringen muss. Und ich glaube, bei der Pflege stellt sich ja auch immer die Frage, also ich sage immer, das ist für mich auch Ausdruck einer Gesellschaft. Wie ist unsere Gesellschaft? Wo setzen wir auch politisch die Priorität, dass wir eine menschenwürdige Pflege brauchen, die individuell auf Menschen und ihre Bedarfe eingeht, ist für mich, glaube ich, auch eine Frage von Menschlichkeit, wie wir
absolut,
in der Gesellschaft damit umgehen.
Ja.
Und da muss man sicherlich politisch auch eine Priorisierung setzen, was ist jetzt wichtiger.
Und ich finde, Pflege ist Aufgabe, also es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir haben. Ja? Pflege ist ja nicht nur Körperpflege. Pflege ist ja ein Riesenbegriff. Darunter subsumiert man ja unwahrscheinlich viel und es ist wahnsinnig komplex und facettenreich.
Also ich war ja noch Zivildienstleistender.
Ach, cool.
Auch in der Pflege hier in Bad Kreuznach, in der damaligen Rheumaklinik. Und neben der Pflege oder was ich da so machen durfte, war auch der Kontakt und das Gespräch, das Zeitnehmen, wo die Normalstation eigentlich gar nicht die Kapazitäten hatte, mit der älteren Dame mal rauszugehen, vielleicht auch mal in die Stadt zu gehen, mal zuzuhören und unabhängig davon, dass ich das spannend fand, weil das waren ja teilweise Zeitzeugen für mich des Jahrhunderts, also für solche Dinge auch Zeit zu haben und naja, und das, man hat ja dann auch manchmal wahrscheinlich auch als Pflegekraft dann immer sich so die Frage gestellt, werde ich dem eigentlich gerecht unter diesen Umständen? Und das belastet ja auch unsere Fachkräfte, die wir ja sowieso händeringend brauchen. Und gerade wir haben die demografische Entwicklung angesprochen. Wie gehen wir damit um? Ja, das halte ich auch nochmal, dass wir uns das bewusst machen. Wollen wir eine, für mich ist es Ausdruck der Zivilisation einer Gesellschaft, wie wir mit Menschen umgehen, die einen Pflegebedarf haben.
Absolut. Ja. Und welchen Stellenwert, und das müssen wir uns auch mal fragen, welchen Stellenwert haben gerade älter werdende Menschen, hochbetagte, multimorbide Menschen in unserer Gesellschaft? Ja, das finde ich, muss jeder für sich nochmal kritisch hinterfragen. Und wenn wir da anfangen umzudenken und diese Menschen auch als Bereicherung zu sehen, und es ist, finde ich aus der Profession der Pflege, ich persönlich, es war für mich jedes Mal, Herr Simon, eine Ehre, den Kasak anzuziehen, in die Pflege zu gehen. Und selbst als Verantwortliche von vielen Altenhilfeeinrichtungen bin ich trotzdem in die Pflege gegangen und habe auch unterstützt. Ja? Und es war jedes Mal eine Ehre, diese Menschen auf ihrem letzten Weg, der eine Stunde dauern kann, einen Tag, einen Monat, ein Jahr, begleiten zu dürfen, eine menschenwürdige Begleitung, Betreuung und Pflege sicherzustellen und dafür die Lebensqualität bestmöglich aufrecht zu erhalten und zu fördern.
Es gibt
das ist
ja
unsere
was.
Aufgabe.
Es gibt einem ja auch etwas, denke ich,
ja, total.
Wenn man so arbeiten kann.
Total. Und da ist nicht nur Bund und Länder gefragt, sondern da sehe ich auch ganz stark in der Pflicht die Kommune und natürlich auch mich oder die Einzelnen als Individuum. Wir können die Herausforderung, gerade in dem deutschen Pflegesektor, können wir meines Erachtens nach angehen, aber nur gemeinsam. Nicht Politik allein und nicht die Basis.
Sie haben die Kommune angesprochen, da gibt es ja die sogenannte Pflegestrukturplanung, die eine Kommune machen muss, die auch immer fortgeschrieben werden muss.
Genau.
Wird auch hier im Landkreis, glaube ich, schon sehr gründlich auch gemacht, so mein Eindruck. Aber man stößt ja in der Praxis dann wahrscheinlich oft auch immer an das Thema Fachkräfte, wie setzen wir das um? Und Und die Pflege zu Hause ist ja eine Riesenentlastung für das System.
Ja.
Und das ist ja heute so ein bisschen unser Schwerpunkt, Pflege zu Hause, damit das Menschen auch durchhalten. Das ist ja auch eine hohe psychische Belastung, wenn ich sehe, dass mein Angehöriger abbaut und möglicherweise versterben wird. Und das muss ich ja erstmal auch durchstehen. Ja, und dann habe ich vielleicht noch Kinder und die haben Probleme in der Schule und kommen tausend Anforderungen im Alltag auf einen zu. Oder ich will vielleicht auch mal Urlaub machen oder einfach mal
Was?
regenerieren. Ja, ja, darf
Das
man das sagen?
starke
Ja,
Stück, ja.
weil ich auch die Kraft brauche im Alltag.
Ja,
Ja.
ohne das geht's nicht. Aber ich glaube, was ganz, ganz elementar ist, Herr Simon, wir müssen Pflege aus der Tabuzone holen.
Ja.
Und wir assoziieren Pflege immer nur mit Hochaltrigkeit und absoluter Pflegebedürftigkeit. Das ist Blödsinn. Denn wir gehen raus, haben einen Verkehrsunfall. 20 Jahre alt,
Schon
zack,
verändert sich das Leben von einem
absolut,
Tag auf den
ja.
nächsten, ja.
Oder auch allein zu wissen, im Grunde genommen kann es jeden treffen, ein Säugling, ein Kleinkind, immer. Und wir schieben immer die Pflege, ah ja, so alt bin ich ja noch nicht, ne? So alt sind ja auch meine Eltern gar nicht, also muss ich mich noch gar nicht damit beschäftigen. Und was das heißt, wenn eine Akutsituation ad hoc da ist, dann wissen die Menschen kaum noch ein und aus. Und ich bin seit 25 Jahren in dem Metier drin und kann sagen, dass 80% der Menschen kommen, wenn es zu spät ist, wenn sie bereits psychisch, physisch, finanziell belastet sind. Wir haben jetzt gerade in Hüffelsheim gemeinsam mit dem Bürgermeister eine Schulungsinitiative ins Leben gerufen, wo es dann um vorsorgende Verfügung geht, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, das Krankheitsbild Demenz, pflegende Angehörige und Sorge für sich tragen, resilienter Aspekt im Vordergrund, dann die Inanspruchnahme von Leistungen, SGB-5-Bereich, SGB-11-Bereich und Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Drei Veranstaltungen, Herr Simon, sind vorbei und die Höchstteilnahmeanzahl lag bei 15. Wir sind ein Seelendorf von
Ja.
1400.
Ich kenne die Gemeinde und
Ja, und das zeigt es, dass die
sind.
Leute sich nicht präventiv damit beschäftigen.
Ja, Sie haben es ja gerade angesagt, Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht sollte eigentlich jeder machen und man schiebt es oft weg und man lebt in so einem Alltag, der ja scheinbar dann immer funktioniert, in einer dritten Situation ein und alles verändert sich. Und
Ja, und dann bin ich im Hamsterrad und weiß nicht mal, wo vorne und hinten ist. Und dann muss ich diese existenzielle Situation, die ja wahnsinnig emotional beladen ist, ja, muss ich mit allem anderen vereinbaren,
Ja.
mit Job, mit Familie, mit Privatleben.
Da würde ich gerne auch anknüpfen. Also ich denke, dass die Akutsituation eintritt, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut auch beleuchtet. Aber wie gehen Arbeitgeber mit so Situationen um? Also wir haben ja, was weiß ich, Kindkrankzeiten für Eltern, Mütter und Väter. Denn die Väter haben auch eine Verantwortung für ihre Kinder. Insofern sehen Sie da auch noch Luft nach oben, was die Arbeitgeber betrifft in so einer Situation? Oder wissen die vielleicht vieles auch nicht, wie man, wenn mein Arbeitnehmer plötzlich ausfällt, emotional ausfällt, vielleicht auch einfach mal raus muss aus dem Hamsterrad des
Also,
Berufslebens?
danke, dass Sie da nachfragen, weil das ist ganz elementar. Also ich habe den Eindruck, dass das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege massiv in Deutschland, nicht in Rheinland-Pfalz, in Deutschland absolut hinterherhinkt. Also man mindestens 20, 30 Jahre voll in den Kinderschuhen steckt. Ja. Weil wir den Fehler machen, Pflege in das Alter zu schieben. Und Pflege passiert nur, wenn ich älter werde, ja. Und Pflege ist so negativ konnotiert, so negativ, dass ich mich natürlich wie mit Tod und Sterben überhaupt nicht damit beschäftigen möchte. Aber, und hier nochmal in dieser Deutlichkeit, wir alle sind Menschen. Wir haben Körper, Geist und Seele und wir können von jetzt auf gleich, egal ob Führungskraft, als Hilfskraft, egal, wir können alle krank werden, von jetzt auf gleich, durch Unfall, durch Behinderung, durch Krankheit. Und das muss uns und auch Arbeitgebern endlich bewusst werden. Und gerade auch in Bezug auf den eklatanten Fachkräftemangel, den wir hier haben, überall in Deutschland, ja, müssen wir anders mit unseren Mitarbeitenden umgehen. Es ist uns nicht damit geholfen, als Vorgesetzte den Menschen als Fachkraft zu sehen, sondern ihn tatsächlich in seiner Ganzheit. Natürlich sehe ich sie jetzt als Fachkraft in Anführungszeichen, ja, aber ihre Mutter ist gerade demenziell erkrankt, ihre Ehefrau an Krebs erkrankt. Wir lassen doch die Problematik und die Emotionalität lassen wir doch nicht an der Eingangstür unseres Unternehmens.
Ja, ja. Nee, ich finde, Sie haben das jetzt sehr eindringlich auch gesagt. Sie sind ja auch, man ist ja auch ein Mensch, der nicht nur sozusagen in der Produktion ist, in der ökonomischen Produktion, sondern auch noch ein Individuum mit einem sozialen Umfeld, wo Belastungsfaktoren dazukommen. Das war für mich nochmal so ein Plädoyer auch für das Verständnis, aber das Verständnis alleine ist es ja auch nicht. Politik muss ja auch Rahmenbedingungen setzen, vielleicht auch für Arbeitgeber in so einer Situation und für die Betroffenen.
Ja.
Wir haben die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ein ganz wichtiges Gut für beide Geschlechter, das sage ich an der Stelle ganz bewusst.
Ja.
Und das gilt auch für die Pflege aus meiner Sicht.
Ja, ja, ja. Und da müssen auch, finde ich, Fördermittel oder vielleicht auch Töpfe zur Verfügung gestellt werden, dass Unternehmen beispielsweise sich auch externe Beratung vielleicht einkaufen können, dass Inhouse-Schulungen stattfinden können, dass gemeinsam konzeptionell und strategisch entwickelt werden kann. Denn was gibt es Wichtigeres und Größeres zu wissen, okay, ich bin belastet, mein Mann ist an Krebs erkrankt, ich weiß, der wird die nächsten 2-3 Jahre nicht überleben. Mhm. Ich gehe arbeiten, weil das ja auch oft für die Menschen so eine kleine Rettungsinsel ist. Ja, kann aber nicht abschalten, bin emotional belastet, weil ich nicht weiß, okay, welche Leistung kann ich in Anspruch nehmen, was steht mir denn zu? Und das muss ich ja alles irgendwie noch organisieren, das ist alles in mir drin.
Mhm.
Aber wenn ich dann einen Vorgesetzten habe, der empathisch ist, der mich sieht als Mensch, als Fachkraft, aber auch als Mensch, wo Bedürfnisse, wo Probleme hinten dran stehen. Und wenn der dann kommt und sagt, so pass mal auf, ich merke, du bringst nicht mehr die Zahlen, du bist so oft krank, was ist eigentlich los? Dass ich die Möglichkeit bekomme, offen und ehrlich zu sagen, mein Mann ist an Krebs erkrankt, der wird nicht mehr lange zu leben haben. Und wenn der dann sagt, du pass mal auf, wir gucken jetzt mal, was wir individuell für dich tun können. Ja, was können wir im Gesamten für das Unternehmen machen, für die pflegende Beschäftigten oder potenziell pflegende Beschäftigte? Ganz ehrlich, und das in der Zeit, Herr Simon, des Fachkräftemangels, wenn Sie so mit Mitarbeitenden umgehen, die sind so dankbar und die sind so loyal, die kriegen Sie nicht mehr weg. Die verlassen das Unternehmen nicht mehr. Und wenn wir nicht über Pflege sprechen und es weiterhin tabuisieren, dann haben wir nämlich das, was wir zum größten Teil haben. Wir haben fast 48% der Kolleginnen und Kollegen, die diskriminiert werden, von Teammitgliedern, weil sie eben Pflegeverantwortung übernehmen. Und da müssen Führungskräfte mit Vorbildfunktionen.
Viel Unwissenheit noch dabei, vielleicht auch nicht immer nur aus Bösartigkeit, sondern weil man die Gesamtdimension gar nicht so im Blick hat.
Ja.
Und man müsste, so habe ich Sie jetzt verstanden, viel stärker nochmal auf die Unternehmen zugehen oder Angebote machen. Wir sprechen ja auch immer darüber, wie familienfreundlich ist unser Betrieb. So sollten wir auch darüber sprechen, wie geht unser Betrieb mit Menschen um, die in der Familie einen Pflegefall haben.
Ja.
Also, dass man da auch
offen drüber sprechen und ich glaube, das
aus der Tabuzone,
ist absolut raus, ja.
Ja, da denke ich, Sie bieten ja auch Angebote an, wo Sie informieren. Sie haben jetzt gerade die Gemeinde geschildert und das könnte auch in Unternehmen stattfinden, theoretisch. Weil ich glaube, da ist eine große Dunkelziffer.
Absolut.
Viele sprechen es nicht an, versuchen in ihrem Alltag zu funktionieren und brechen vielleicht irgendwann zusammen. Und alle wundern sich und das darf es nicht geben.
Nein, nein. Und da ist so viel Aufklärungs- und Beratungsarbeit nötig, ja.
Also ich will vielleicht zum Abschluss nochmal ein paar ganz konkrete Fragen stellen. Also eine konkrete Frage, welche Angebote können denn Pflegende, die Angehörige pflegen, in Anspruch nehmen? Was gibt es da jetzt schon? Also Sie können ja Geldleistungen über den Pflegegrad und über die Pflegekasse bekommen. Was gibt es da jetzt schon? Und wo könnten wir vielleicht visionär hin? Oder sollten wir hin?
Also ich finde, wir haben schon durch unsere Pflegeversicherung in Kombination mit der gesetzlichen Versicherung SGB-5-Bereich, haben wir schon unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, Unterstützung anzubieten. Also wir können Unterstützung generieren im Bereich Haushalt, im Bereich Körperpflege, im Bereich medizinisch delegierte Leistungen. Ja? Wir haben Möglichkeiten, Fahrten in Anspruch zu nehmen zu Ärzten, zu Tagespflegen. Es gibt Ersatzpflege im Sinne von, wenn ich eine Auszeit brauche als Pflegender an und Zugehöriger, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege. Mhm. Es gibt für Pflegende an und Zugehörige gibt es Beratungsstellen. Es gibt Pflegekurse, einmal in der eigenen Häuslichkeit mit dem Pflegebedürftigen, ja, wo dann ambulante Pflegedienste kommen. Und das wird dann auch von der Pflegekasse übernommen. Es gibt Selbsthilfegruppen. Wir haben ein großes Portfolio. Und wenn wir jetzt über die Pflegeleistung gehen, also es gibt ja Pflegegeld, es gibt Sachleistungen und es gibt Kombinationsleistungen. Pflegeleistung wird ja quasi als Aufwandsentschädigung für den Pflegenden an und Zugehörigen geleistet. Und je nach Pflegegrad bekommt man eben einen unterschiedlichen Betrag. Mhm. Ja? Aber dieser Betrag, der von der Pflegekasse je nach Pflegegrad zur Verfügung gestellt wird, ist ja im Grunde genommen eine Aufwandsentschädigung. Ja, für den, der informell Pflege leistet. Dieses Geld, Herr Simon, wird in der Praxis oft dafür verwandt, um Benzinkosten zu bezahlen, weil ich meine Mutter von A nach B zu den Ärzten fahren muss, von einer Therapie in die andere. Oder es wird dafür verwandt, dass man Rezeptgebühren bezahlt. Viele pflegebedürftige Menschen haben auch Medikamente, die man nicht über Rezepte bekommt, sondern die eben so in der Apotheke gekauft werden oder auch die Inkontinenzsachen. Also Angehörige legen schon sehr viel Geld von diesem Geld, was von der Pflegekasse zur Verfügung gestellt wird.
Also auch für die Pflegemittel oder
die Hilfsmittel. Ja, auch, ja. Und da wäre es wichtig, dass man mehr Geld zur Verfügung stellt, ja, dass auch mehr Leistungen in Anspruch genommen werden kann, weil oftmals ist es so, dass ja ein Betrag je nach Pflegegrad XY zur Verfügung steht, aber dadurch, dass die Pflegeleistungen so teuer geworden sind, reicht das nicht mehr, um wirklich so viel Pflegeleistung einzukaufen, dass die Versorgung ganzheitlich sichergestellt ist.
Also Sie würden dafür plädieren, dass man sich diesen Katalog, der in dem Betrag drin ist, nochmal genau hin anschaut und gegebenenfalls noch mal mehr spezifiziert und auch ausweitet, also bedarfsorientiert ausweitet.
Ja.
So habe ich es verstanden.
Ja, genau. Und wir haben ein ganz tolles Gesetz, das ist ja dieses Familienpflegezeitgesetz. Ja, darunter werden ja 4 verschiedene Optionen subsumiert, ja, Leistungsoptionen. Wir haben einmal den Anspruch auf kurzzeitige Arbeitsverhinderung von maximal 10 Tagen. Das heißt, meine Mutter stürzt, hat einen Oberschenkelhalsbruch und jetzt gilt es letztendlich, die Pflegesituation in der Häuslichkeit irgendwie sicherzustellen. Das muss ich ja als An- und Zugehöriger irgendwie organisieren.
Gut, das fängt ja schon an mit dem Thema Barrierefreiheit in meiner Wohnung. Und wenn ich einen Akutfall habe, kriege ich die Barrierefreiheit ja nicht in einer Woche hergestellt, weil das ja auch oft baulich begründet ist.
Oder die Antragstellungen, oder Rezepte besorgen für irgendwelche Hilfsmittel. Da hat der Gesetzgeber 10 Tage vorgesehen. Da würde ich sagen, also gerade auch aufgrund bei den Pflegekassen und Krankenkassen ist ja auch mittlerweile Personalnotstand. Mhm. Das heißt, allein schon die Antragstellung und die Bewilligung dauert unwahrscheinlich lang. Ja? Mhm. Und das müssen wir auch berücksichtigen. Und hier hat der Gesetzgeber 10 Tage angesetzt. Mhm. Das würde ich ausweiten auf 14 bis 16 Tage. Mhm. Und dann haben wir die Pflegezeit, wo wir uns für eine Betreuungssituation 6 Monate Zeit nehmen können, um diesen Menschen zu versorgen. Nein, das war falsch, 6 Monate. Dann haben wir Pflegezeit für Palliativpflege, maximal 3 Monate. Und dann haben wir die Möglichkeit, Pflegezeit zu nehmen über 2 Jahre. Aber da ist massiver Optimierungsbedarf, weil A, kannst du Pflege überhaupt nicht kalkulieren, also du weißt nicht, wie lange es dauert.
Ja.
Und was enormes Hemmnis darstellt, ist, dass bei den 3 anderen Optionen das erst greift, Herr Simon, wenn man ein Unternehmen hat mit mindestens 15 Mitarbeitenden. oder 25. Mhm. Und sie glaubt, ich habe heute eine Kollegin beraten, die jetzt ihre Oma begleiten will. Mhm. Und wo ich gesagt habe, du kannst das in Anspruch nehmen, weil wir haben jetzt hier das Glück, dass das Unternehmen sehr groß ist und die Mindestanzahl erreicht ist. Aber ganz viele.
Also da gibt es eine Ungleichbehandlung. Wenn ich in einem Schreinerbetrieb mit 3 Beschäftigten bin,
können Sie das nicht umsetzen.
Dann habe ich ein Problem. Und, aber ich bin in der gleichen Notsituation wie jemand, der in einem Großunternehmen arbeitet.
Richtig, richtig.
Dass man den Rechtsanspruch generell politisch auch dann durchsetzt.
Ja.
Und die so schwierig das im Alltag sein mag.
Ja, ja. Und die Eigenanteile deckeln.
Mhm. Ja. Okay, ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Was ich nochmal interessant fand, bevor ich das interessante Gespräch, was wir gerade führen, dann doch auch dann abschließen möchte, dass wir, glaube ich, noch viel Information brauchen, dass wir die Tabuzone, in der die Pflege und die häusliche Situation mit Pflege verbunden steckt, endlich aufbrechen.
Ja.
Und dass wir einfach auch sehr niedrigschwellige Angebote der Information schaffen. Sie haben die Pflegestützpunkte angesprochen. Die sind gut, da haben wir ein tolles Netz in Rheinland-Pfalz. Aber den Weg dorthin zu gehen, also wir müssen vielleicht noch stärker aufsuchender arbeiten, ich weiß es nicht. Also sehen Sie da auch noch ein Potenzial an Entwicklung?
Weil
die Tabuzone so groß ist, bis ich dann da rauskomme als Betroffener.
Aber wissen Sie, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann? Also als ich selbst zweimal in der Situation war, es war selbst ich aus der Pflege wusste nicht, dass es diese Beratungsstrukturen gibt. Und die gibt es seit Einführung der Pflegeversicherung, 95. So.
Stimmt,
und Sie glauben gar nicht, wie vielen Menschen ich begegne, die von einem Pflegestützpunkt noch nie etwas gehört haben. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht nur Aufsuchende, sondern einfach öffentlich, immer wieder plakativ, dass es diese Möglichkeiten gibt und die Leute dahingehend zu sensibilisieren, zu sagen, Leute, beschäftigt euch mit dem Thema
da
Pflege.
Da ist so ein Podcast, den wir jetzt gerade machen, eine Möglichkeit. Es gibt die Printmedien, aber man muss wahrscheinlich alle Wege nutzen, auch Social Media und die direkte Information, um Menschen auch,
und
auch mit so einer schmerzlichen Wirklichkeit. Ja, konfrontieren klingt zu hart, aber sie damit auch in Verbindung zu bringen, wenn der Fall eintritt, dann auch bestmöglich handeln zu können. Präventiv schon, frühzeitig.
Klar.
Weil in Pflege, manchmal deutet sie sich an, es ist ein längerer Prozess, es geht jahrelang gut und irgendwann ist es dann doch nicht mehr möglich. Und man braucht Pflege und muss die organisieren, ob jetzt in einer Institution oder halt selber. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich glaube, wir hätten jetzt noch eine Stunde und länger reden können. Und ich habe, glaube ich, auch nicht alles aufgreifen können. Aber ich glaube, wir haben wichtige Punkte angesprochen. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich und sehr gefreut, dass Sie heute bei mir waren zu meinem Podcast. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich bei Ihnen, dass Sie auch einiges mitgenommen haben heute Abend aus unserem Gespräch. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass Sie wieder dabei sind in 4 Wochen, wenn es heißt Michael Simon im Gespräch, immer am letzten Freitag im Monat. Vielen Dank und eine gute Zeit. Musik